Es hat mich wohl nichts bisher so zerrüttet. Weniger um des persönlichen Schmerzes willen, als um des Mangels an Sinn und Vernunft, der in jenem Geschehen lag.
Schrieb der Schriftsteller Friedrich Wolff, nachdem am 28. Juli 1917 in einem Schützengraben in Flandern eine Handbreit neben ihm sein Freund Paul Bender gefallen war. Friedrich Wolff, vor allem bekannt als Verfasser des Märchens Die Weihnachtsgans Auguste, und der Architekt Paul Bender hatten sich 1912 in Dresden kennengelernt. Zu dieser Zeit war Dresden ein geistiges und kulturelles Zentrum im Deutschen Reich. In Dresden-Hellerau nahm soeben die erste Gartenstadtform an. Paul Bender selbst hatte an der Königlichen Kunstakademie Dresden bei Paul Wallot, dem Architekten des Reichstagsgebäudes, studiert. Zeitgleich findet eine neue Architekturströmung in Dresden einen fruchtbaren Nährboden, die Reformarchitektur.
Also die Reformarchitektur, die setzt sich eigentlich vor allem zusammen aus diesen Bewegungen, die um 1900 in Deutschland stattgefunden haben, was Gartenstadtbewegung, Lebensreform angeht. In Dresden im Speziellen gab es dann eben die Zunft, wo sich diese Künstler und Architekten gemeinsam auch getroffen haben und Pläne für ihre Bauwerke geschmiedet haben.
Sagt der Dresdner Kunsthistoriker Ulrich Hübner. Merkmal der Reformarchitektur ist es, dass Elemente aus früheren Bauepochen entlehnt und neu kombiniert werden. Damit grenzen sich die Reformarchitekten vom Historismus ab, der sich durch die Treue zu einer Stilrichtung auszeichnet.
Das bewegt sich vor allem zwischen Jugendstilelementen, Monumentalismus und natürlich auch schon einem Drang nach einer sachlichen Gestalt.
Beeinflusst von den Gedanken der Reformarchitektur nahm Paul Bender als junger Architekt von 32 Jahren an einem Architekturwettbewerb des Kirchenvorstands Merane teil. Die Stadt an der westlichen Peripherie Sachsens brauchte eine neue und vor allem größere Friedhofshalle. Die blühende Textilindustrie hatte für eine Bevölkerungsexplosion gesorgt. Binnen 70 Jahren stieg die Einwohnerzahl um das Fünffache auf 25.000 Einwohner.
Es sind ja sehr, sehr prominente Architekten in dem Preisgericht gewesen, wie beispielsweise auch Cornelius Gordit. Und Wilhelm Scharenberg, der Leipziger Stadtbaurat, hat selber ein unheimlich großes Krematorium in Leipzig auf dem Südfriedhof errichtet. Das zeigt also, dass dieser Wettbewerb auf einem sehr, sehr hohen Niveau geführt worden ist und für Merane dadurch natürlich auch eine ganz besondere Architektur angedacht war für diesen Friedhof.
Paul Bender belegte mit seinem Entwurf den zweiten Platz. Dennoch durfte er schließlich seine Pläne umsetzen. In nur einem Jahr Bauzeit entstand die Feierhalle in Form eines ovalen Kuppelbaus mit weit hervorragendem Portikus als Zugang. An der Rückseite schloss sich die Leichenhalle an. Sie bestand aus einem Gang in Form eines Halbovals, an dem entlang Kämmerchen zur Aufbewahrung der Leichen angeordnet waren. Feierhalle und Leichenhalle umschließen zwei kleine Innenhöfe. Kunsthistoriker Hübner hat sich in seiner Dissertation mit der damals neuen Architekturform der Feuerbestattungsanlagen beschäftigt. Dazu später mehr, hier nur so viel: Benders architektonische Lösung ist unter Sachsens Krematorien einmalig.
Ich habe nun die ganzen Krematorien, die im Deutschen Reich errichtet worden sind, bis 1945 untersucht und habe nicht einen derartigen Bau wiedergefunden.
Am 11. Juni 1914 wurde die neue Friedhofshalle von Merane eingeweiht. Bereits im August desselben Jahres wurde Architekt Paul Bender zum Militärdienst eingezogen und fiel 1917 in Flandern. Die Friedhofshalle von Merane ist das einzige Bauwerk des begabten Architekten, das der Nachwelt erhalten blieb.
Den Friedhof gibt es seit 1868. Der Friedhof insgesamt hat jetzt eine Größe von 10 Hektar und wir haben zurzeit Gräber oder Grablager, so wie wir sagen, von ca. 4.000. Der Friedhof selber ist nur zu 40% belegt und das macht natürlich dann auch den Parkcharakter aus. Viele Friedhofsbesucher gehen einfach hier auf dem Friedhof spazieren.
Der Friedhof von Merane liegt auf einem Plateau über der Altstadt. Uwe Horn ist Friedhofsverwalter und kümmert sich seit 15 Jahren um die grüne Lunge der Stadt. Gemeinsam spazieren wir entlang an blumengeschmückten Gräbern, kunstvollen Familiengrabmalen und lauschigen Sitzplätzen.
Hier befinden wir uns an dem Familiengrab der Familie Schmieder, wo besonders auch dieser Charles Schmieder mit begraben ist, der die Halle fast zu 100% gestiftet hat.
Charles Schmieder entstammte einer Meraner industriellen Familie, war selbst aber in den Vereinigten Staaten aufgewachsen. Als gemachter Mann kehrte er in die Heimat seiner Vorväter zurück. In Merane stiftete er unter anderem 100.000 Reichsmark für den Bau einer neuen Friedhofshalle. Später geriet Charles Schmieder in Vergessenheit, ebenso seine letzte Ruhestätte.
Ja, Sie sehen diese beiden Bereiche, die vollkommen zugewachsen waren. Das Grabmal selber war in einem baufälligen Zustand. Das haben wir fast komplett abbauen müssen und durch eine Fachfirma wieder aufbauen lassen.
An diesem Grab beginnt die neuere Geschichte der Meraner Friedhofshalle, sozusagen die Geschichte ihrer Auferstehung. Anlässlich des 150. Geburtstags des Stifters erinnerten einige Meraner Bürger an den Mäzen, indem sie sein Grab wieder herrichteten und pflegten. Es kam die Idee auf, der inzwischen sanierungsbedürftigen Friedhofshalle zum 100. Baujubiläum 2014 neuen Glanz zu verleihen. Die Friedhofsmitarbeiter hatten immer wieder kleinere Reparaturen an dem Gebäude vorgenommen, aber bald war klar, das würde auf Dauer nicht reichen.
Dieser Gang, in dem wir jetzt laufen, der sah ganz schlimm aus. So wie ein Bau eben mit der Zeit immer mehr kaputt geht, die Farbe weg, der Putz bröcklich, der Fußboden nicht mehr in Ordnung, die Fenster nicht in Ordnung. Das war der Zustand vor 5, 6 Jahren.
Dass nun Baugerüste an der Friedhofshalle stehen, die Dächer größtenteils neu gedeckt, sowie Fenster und Außenputz bereits erneuert sind, ist zu großen Teilen der Rührigkeit von Peter Ohl zu verdanken. Der studierte Allgemeinmediziner war der erste Nachwendebürgermeister von Merane. Anstatt sich zur Ruhe zu setzen, scharte er einen Unterstützerkreis zur Erhaltung des architektonischen Kleinods um sich.
Nun kenne ich eigentlich Merane sehr gut. Ich bin 1966, also vor über 50 Jahren hierher gekommen als junger Arzt. Und ich habe eigentlich ganz schnell, vor allem durch die alten Patienten, eine sehr enge Bindung zu der Stadt bekommen. Aber ich habe in den Jahren bis 1990 an die 25.000 Hausbesuche auch gemacht. Also ich kenne auch Merane inwendig. Naja, und dann habe ich erstmal die Runde gedreht bei Leuten, die mir geeignet schienen und interessiert sein könnten an diesem Verein und habe erstmal ganz schnell so bis 25 Leute zusammen gehabt.
2011 wurde der Förderkreis Friedhof Merane aus der Taufe gehoben. Der Vorsitzende Peter Ohl und seine Mitstreiter arbeiteten sich durch Archive, rekonstruierten die Geschichte der Halle und ermunterten Wissenschaftler, sich mit ihrer Architektur zu beschäftigen. Zum 100. Jubiläum der Friedhofshalle im Juni 2014 veranstaltete der Verein eine Festwoche mit Vorträgen und Konzerten.
Auch um den Leuten die Halle bekannter zu machen. Die meisten kannten es ja nur, wenn mal eine Trauerfeier war, dann waren die hier drin gewesen. Und ansonsten haben sie vielleicht mal, wenn sie über den Friedhof als Park spazieren gegangen sind, die Halle von außen gesehen. Aber man kannte sie nicht so.
Rund 120.000 Euro konnte der Verein einwerben. Wertvolle Eigenmittel, um Fördergelder beantragen zu können. 750.000 Euro wird die Sanierung nach derzeitigem Planungsstand kosten. Wir betreten die Trauerhalle. Ein typischer Wesenszug der Reformarchitektur war der Bezug auf klassische Vorbilder. Im Falle der Trauerhalle von Merane ist es das Pantheon in Rom, das Pate für den beeindruckenden Kuppelbau stand. Die Decke ist kassettiert, wobei die Kassetten nach oben hin immer kleiner werden und so den Blick förmlich gen Himmel ziehen. Im Zenit der Kuppel befindet sich ein ovales Oberlicht, von dem ein auf Glas gemalter Engel herabschaut. Peter Ohl.
Was auch sehr schön ist, vorne der Altarbereich. Das waren auch zwei Dresdner Künstler, die einmal das Glasbild gemacht haben, mitten das Relief. Es passt, unten ist die Grablegung, oben die Auferstehung. Und was auch schön ist, das ist aber nur in der ersten Septemberwoche, am Nachmittag 4:30 rum, da scheint die Sonne durch dieses runde Fenster genau auf das Relief. Dann wandert der Lichtschein über das Relief.
Der gewölbte Raum, das Lichtspiel der Fenster, die sakralen Elemente. Alles impliziert eine höhere Kraft und Geborgenheit. Im Rund um den zentralen Kuppelsaal sind kleinere Kämmerchen angeordnet, in denen sich die Angehörigen sammeln konnten. Alle haben einen Zugang nach außen. Eine architektonische Lösung, die viel Privatsphäre schafft. Von außen ist die Kuppel der Trauerhalle fast fertig saniert. Ein Stuckateur steht auf dem Gerüst und bessert die Gesimse aus.
Wobei das Oberlicht eine böse Falle gewesen ist. Und als wir dann oben das Blech abgenommen haben, haben wir gesehen, dass das alles total korrodiert ist. Von unten kommt man nicht ran. Also in zwei Kuppeln, von der Unterschale bis nach oben 8 Meter Höhenunterschied, sodass man auch bloß mal gucken kann.
Architektin Elisabeth Scholz betreut seit Anfang an die Restaurierungsarbeiten. Die Kuppel besteht aus Stahlbeton, Anfang des 20. Jahrhunderts ein Baustoff, mit dem man noch wenig Erfahrung hatte.
Damals, denke ich, ist es sehr schwierig gewesen, die Betonkuppel zu errichten. Es ist ja eines der ersten Gebäude, die eine freitragende Betonkuppel haben. Das ist schon eine Leistung, die Anerkennung fordert.
Für den Förderkreis und die St. Martinsgemeinde, in deren Trägerschaft sich der Friedhof befindet, gibt es noch viel zu tun. Die Fassade und alle Nebengelasse müssen erneuert werden. Innen soll die Halle einen neuen Anstrich bekommen. Außerdem bereitet der charakteristische Portikus mit Dreiecksgiebel, der den Eingang zur Halle markiert, nicht mehr den strahlenden Empfang wie einst. Die repräsentative und monumentale Feierhalle ist durch zwei kleine Innenhöfe von der Aufbahrungshalle getrennt. Der hintere von ihnen war eigentlich als Urnenhain gedacht. Heute ist der sogenannte Schmuckhof ein beschaulicher Rückzugsort, in dem Rhododendren blühen. Aus dem Schmuckhof schaut man direkt auf zwei weiß gestrichene Schornsteine an der Rückseite der Trauerhalle.
Wir sehen an dieser Stelle zwei Schornsteine. Also man braucht ja für eine Feierhalle nur einen. Der zweite Schornstein war ursprünglich für ein Krematorium vorgesehen, das während des Ersten Weltkrieges dann nicht mehr zustande kam.
So Friedhofsverwalter Uwe Horn. Auch wenn die Meraner Friedhofshalle nicht als solches genutzt wurde, gehört es doch in eine Gruppe von Bauten, die für einen Paradigmenwechsel in der Bestattungskultur standen. Krematorien. Der Kunsthistoriker Ulrich Hübner hat sich in seiner Dissertation mit dieser neuen Art der Friedhofsarchitektur beschäftigt.
Die moderne Feuerbestattung ist ein Kind des 19. Jahrhunderts. Um auf hygienische Missstände, auf die Überbelegung von Friedhöfen in irgendeiner Weise zu reagieren. Dann folgt 1878 wirklich der erste Krematoriumsbau in Thüringen, in Gotha. Die Kirche ist anfänglich davon nicht überzeugt, dass das eine wirklich adäquate Bestattungsvariante ist, die auch dem christlichen Leben entspricht. Letztendlich verbreitet sich die Feuerbestattung aber dann so rasant, dass letztendlich Deutschland das Land der Feuerbestattung schlechthin wird.
Für Krematorien gibt es so gut wie keine baulichen Vorbilder. Für den Architekten, so auch für Paul Bender, bedeutete der Entwurf also eine besondere gestalterische und konstruktive Herausforderung, nämlich die Technologisierung der Bestattung möglichst würdevoll zu verpacken.
Wie baut man ein Krematorium, wo sehr viel Technik vereint werden muss mit einem, ich möchte sagen, quasi-sakralen Charakter? Die Trauernden sollen möglichst wenig miterleben, was mit dem Leichnam dann technisch in dem Verbrennungsraum passiert. Der Architekt hat auch die Aufgabe, dieses doch etwas größere Bauwerk innerhalb des Friedhofs zu integrieren und zu organisieren.
Die Meraner Trauerhalle liegt zentral auf dem Friedhof. Das dunkle Schieferdach fügt sich harmonisch zwischen den hohen Bäumen des Parks ein. Der ovale Gebäudekomplex aus Trauerhalle und Leichenhalle ist in sich geschlossen und besteht doch aus zwei Hälften. Die Feierhalle mit der Kuppel für die Lebenden, die Leichenhalle für die Toten.
Rechts ist der Aufbauungsbereich mit diesem Rundgang. Das ist eigentlich sehr geschickt gemacht. Früher wurde das immer eigentlich so angelegt. Und man brauchte ja viel mehr Aufbauungsräume als heutzutage. Das hat ja alles ein bisschen länger gedauert. Und dann war ja hier in diesem Bereich auch noch ein Sezierraum für Sektionen, dann ein Arztraum, dann war ein Raum für Infektionskrankheiten, da konnte man nur von außen ran. Dann war ein Raum für Selbstmörder, das war ja unter christlichen Beerdigungsritualen so eine Sache.
Die ersten Räume am Anfang und Ende des Gangs sind schon frisch gestrichen und werden für Trauerfeiern im kleinen Kreis genutzt. Die übrigen Zellen sind Lagerräume oder stehen leer. Als Aufbahrungsräume können sie nicht mehr genutzt werden, schon weil es keine Kühlung gibt. Mediziner und Förderkreisvorsitzender Peter Ohl öffnet die Tür zu einer Zelle, die ganz in der Mitte liegt.
Das hier ist der Raum gewesen, also im Krimi könnte das praktisch für den Gerichtsmediziner die Arbeitsstelle sein. Da ist also hier dieser Tisch ein bisschen niedrig, etwas schräg gehalten, wo dann die Leichen erstmal angelegt wurden. Hier ist ein Ablauf drin, damit man auch schön abspülen kann. Ja, und dann wurden also früher die Verstorbenen gleich auf dem Friedhof seziert.
Alles ist noch an seinem Platz. Die Liege, das Waschbecken, ein Öfchen, damit der Arzt nicht frieren musste. Später soll der Raum Friedhofsbesuchern als kleines Museum offenstehen. Die Trauerhalle selbst ist zunächst Trauerfeiern vorbehalten. Doch derzeit ist die Halle mit 70 Bestattungen im Jahr weit entfernt davon, ausgelastet zu sein, so Friedhofsverwalter Horn.
Wir haben relativ wenige Trauerfeiern. Das ist auch begründet darin, dass ein Bestattungsunternehmen hier in der Stadt auch eine Feierhalle betreibt. Und so haben wir also relativ große Konkurrenz.
Langsam beginnen deshalb die Gedankenspiele, wie man die frisch sanierte Halle in Zukunft mehr nutzen könnte. Taufen, die Andacht in der Osternacht, sogar eine Hochzeit fanden schon in dem Gebäude mit der besonderen Atmosphäre statt. Birgit Birkner, die Pfarrerin der St. Martins-Gemeinde, wünscht sich vor allem, dass der Friedhof auch als Ort des Lebens wahrgenommen wird.
Wir werden sehen, wie wir den Raum, wenn er dann endgültig fertig ist, auch weiter integrieren und vielleicht auch offen machen als einen Raum, wo Leute Kirche begegnen und Kirche Menschen, die nicht glauben, der etwas freier ist sozusagen als die Kirche selbst, wo doch manche sich ein bisschen scheuen, über die Schwelle zu treten.